das immer mit schlechtem Gewissen zu tun hat. Mit dem Gebet kann man viel bewegen, aber auch andere unter Druck setzen. Wenn etwas nicht klappt, hat man halt einfach zu wenig gebetet oder nicht richtig auf Gott gehört, vorher nicht anderen vergeben und so weiter. Manche nutzen das Gebet, um Botschaften und Ratschläge weiterzugeben und lassen den, für den sie gebetet haben, mit einem schlechten Gefühl zurück. Manche beten ungeheuer gerne laut und haben ja auch ein großes Talent. Anderen fällt das sehr schwer. Manchmal steht man in einer plappernden Runde und die Aufforderung, bilden wir eine Gebetsgemeinschaft und es wird extrem ruhig. Manche fühlen sich mit vorformulierten Gebeten, zum Beispiel dem Vaterunser oder dem Psalm 23, absolut wohl. Andere meinen, das spontane Gebet, das, was einem der Geist, hoffentlich dann der Heilige, eingibt, ist das einzig Wahre. Es gibt Leute, die beginnen ein Gebet immer mit einer Floskel, andere immer bei bestimmten Gelegenheiten. Es gibt Gebetskalender, Gebetstagebücher, Gebetsketten und so weiter. Ihr seht, zum Gebet gibt es sehr viel zu sagen, zu hören und vielleicht auch zu lernen und zu entdecken. Deshalb ist es gut, eine Gebetsreihe dazu zu haben. Es wird sich zwar auch immer wieder etwas wiederholen, aber in der Bibel steht ja auch schon, betet ohne Unterlass. Als Volker Predigen angefragt hat, habe ich ihm mögliche Termine genannt, ohne auf die Themen zu schauen. Als ich dann las, Gebet bitten in kindlichem Vertrauen, war ich nicht so ganz begeistert. Es hätte andere Themen gegeben, die ich mir gewünscht hätte. Nicht, dass mir das Gebet etwas Fremdes ist oder ich nichts dazu sagen könnte, aber es ist auf alle Fälle herausfordernd. Deshalb bin ich systematisch an diese Herausforderung herangegangen. Laut Wikipedia ist das Gebet vom althochdeutschen Gebet, ich weiß nicht, ob jemand althochdeutsch spricht von euch, also jedenfalls von dem althochdeutschen Gebet abgeleitet und das kommt nicht von Beten, sondern von Bitten. Also jedenfalls das Gebet ist eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale oder nonverbale rituelle Zuwendung an ein transzendentes Wesen, Gott, Gottheit, also mit und ohne Worte. Weiter steht bei Wikipedia, neben dem Vorgang des Betens als gemeinschaftliches oder persönliches Gebet, wird im deutschen Gebet auch für einen vorformulierten, feststehenden Text verwendet. Ein solches Gebet kann auf einen bestimmten Urheber zurückgehen, zum Beispiel dem Religionsstifter, einem Heiligen oder einem religiösen Schriftsteller. Manche Gebete werden zu einem bestimmten Anlass im Leben des Einzelnen oder der Gemeinschaft gesprochen. Gebete werden in der Familie oder in einer Religionsgemeinschaft zu Traditionen geformt und gelernt. Und die bekanntesten Gebete sind im Judentum das Schma Israel und im Christentum das Vaterunser. Und die Gebets- und Liedersammlung der Psalmen hat für Judentum und Christentum Bedeutung. Echt trocken. Und ich finde auch ein bisschen steril. Vielleicht helfen Zitate zum Thema Gebet, sich dem Gebet etwas persönlicher zu nähern. Ich habe da sehr viele gelesen und ich gebe euch so einen ganz kleinen Auszug dazu. Gebet ist das Atemholen der Seele. Das Gebet hat keinen Stil, keine gegebene feste Form. Es soll frei aus der Seele herausgehen, wie Schmerz und Klage, wie Liebe und Leidenschaft. Wenn du bloß betest, so betest du für dich allein. Wenn du aber für alle betest, zu beten alle für dich. Durch das andächtige Gebet gewinnt der Mensch an jedem Tag mehr, als die ganze Welt wert ist. Nur im Gebet darf der Mensch alles sagen und wagen. Das Gebet ändert nicht Gott, sondern den Betenden. Ein Zitat, das habe ich euch mal auf eine Folie drauf, die vielleicht der Jürgen jetzt brillanterweise einblendet. Danke. Wie viele Jahre habe ich doch Schuldgefühle gehabt? Immer wieder kam das Gefühl auf, ich würde zu wenig beten. Während langer Gebetszeiten schweiften meine Gedanken ab in die Ferne. Plötzlich bauten sich Situationen und Probleme vor mir auf. Ich versuchte es mit allem. Gebetsdauer, die erst mit dem Schrillen eines Weckers abgebrochen werden durfte. Gebetsleistungsplan für jeden Tag. Gebet am Morgen früh, am Mittag, am späten Abend. Immer blieb dieses flaue Gefühl zurück. Wenn ich nicht mehr bete, hat Gott mich nicht lieb, kann er mich nicht segnen. Nie schaffte ich es, meine Gefühle im Gebet zu befriedigen. Nie bis zu jenem Tag, als ich erkannte, dass es beim Gebet nicht um eine Leistung geht, sondern um das Pflegen einer Beziehung, das mit Einbeziehung Gottes in mein Alltagsleben, meine Fragen, Unsicherheiten, Freuden, Siege, Niederlagen, in Zweifel und Kämpfe. Ich könnte noch stundenlang Zitate ergänzen, aber Zitate sind etwas, was nicht ich persönlich bin. Deshalb die Anfrage an mich, aber genauso auch an dich. Was bedeutet das Gebet für dich? Wenn Glaube die gelebte Beziehung mit Gott ist, ist das Gebet die Pflege dieser Beziehung. Der Dialog mit Gott. An dieser Stelle doch noch ein Zitat. Teresa von Avila. Jürgen, zweite Folie. Teresa von Avila hat schon vor fast 600 Jahren geschrieben, das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern alleine zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. Für mich ist Gebet auch eine Möglichkeit, um sich selbst zu reflektieren. Oft gelingt es mir im Gebet, Fragen zu klären, Dinge, die mich aufregen, zu relativieren, die Liebe zum Menschen zurückzugewinnen, wieder in die Spur zu kommen. Bitte entschuldigt, dass ich erst jetzt auf den Bibeltext für heute zurückkomme, aber ich wollte euch Mut machen, euch auf das Thema Gebet einzulassen und auch die Predigtreihe zu verfolgen. Ich wollte euch verdeutlichen, dass es beim Gebet auf euch persönlich ankommt, dass ihr das Gebet für euch selbst entdecken müsst. Der heutige Text ist eingebettet in die Bergpredigt. Aus der Bergpredigt kann man manches über das Verhältnis von Jüngern zu Gott herauslesen. In Kapitel 6 lernen wir mit dem Vater Unser, wie vertraut wir mit dem Vater umgehen können und auch dürfen. Die Bergpredigt ist aber auch herausfordernd. Jesus zeigt auf, wie ein Zusammenleben der Menschen gelingen könnte und setzt Maßstäbe, die man als Mensch nahezu nie erfüllen kann. Damit wird klar, wir sind auf Gott angewiesen und müssen lernen, ihm zu vertrauen. Wir lesen in Matthäus 7 die Verse 7 bis 11. Ich habe hierzu die Übertragung Basisbibel gewählt. Bitte, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gibt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Wenn man den Text mal wörtlich nimmt, könnte der Eindruck entstehen, man muss Gott nur gehörig auf die Nerven gehen und hartnäckig bleiben, dann gehen die Wünsche in Erfüllung. Man bekommt seinen Euro, so wie der Bettler aus der Geschichte am Anfang. Tatsächlich hat Jesus hier den Vergleich gewählt mit dem Verhalten eines Bettlers, eines Bittstellers zu seiner Zeit, wobei auch heute noch so ein Verhalten denkbar wäre. Und ich kann euch sagen, ich bin der allerfesten Überzeugung, dass Gott Gebete erhört. Wir haben ja heute auch Beispiele dazu miterlebt. Und ich denke, er hört manchmal oder viel mehr Gebete, als wir eigentlich denken, weil jemand anders vielleicht gerade dafür gebetet hat. Doch erlebt ihr das so, dass Gott Gebete so erhöht? Ist es unsere Erfahrung? Wie intensiv wurde oft für die Heilung eines Menschen gebetet und er ist doch gestorben? Gute Gedanken wurden in Gebete gefasst. Man hat sich in Gruppen getroffen, sich freigemacht von bösen Gedanken, gefastet, gefleht und nichts. Sicher, manchmal wurden natürlich auch Gebete erhöht auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich glaube, viele erleben, dass Gott Gebete vermeintlich nicht erhört. Deshalb handeln manche nach dem Motto, Jordan kann's nix, ob's was hilft, was war's mehr. Wieder andere stellen das Beten ganz ein und im krassesten Fall wenden sie sich enttäuscht von Gott ab. Entgegenhalten könnte man, Herr, zu wem sollten wir gehen? So wie Simon Petrus sagt, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Das wäre eine ganz pauschale, knappe Antwort. Aus die Maus. Aber hilft es? Lasst uns deshalb die Bibelstelle etwas tiefer betrachten. Jesus sagt uns, dass es eine Anlaufstelle für unsere Gebete gibt. Wir dürfen uns an Gott wenden. Ganz konkret auch mit unseren Wünschen. Nicht nur zaghaft verschämt, so nach dem Motto, hätte, könnte, wenn du so gut sein möchtest, sondern durchaus penetrant. Gott hält auch unsere Klagen aus und will sie hören. Schon unsere Gebete, schon unsere Gedanken, die wir uns hier machen, schon das Aussprechen unserer innersten Gefühle wird etwas bei uns bewirken. Wir können Lasten abgeben, Trost und Ruhe finden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So steht es in Matthäus 11, 28. Gott will Ehrlichkeit und Offenheit in Gebeten erleben. Jedes Geheimnis sollen wir ihm offenbaren, auch und gerade da, wo wir etwas bewusst zurückhalten wollen oder auf eigenen Gehwegen gehen. Es bedeutet nicht, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, dass eins zu eins genau das passiert, was für uns die beste oder gerade auch die einzige Lösung erscheint. Aber Gott weiß jetzt Bescheid. Er fordert uns heraus, zu ihm zu kommen. Dreimal und immer mehr verstärkend spricht Jesus das aus. Jedes Mal kommt man dabei Gott näher. So wie der Bettler in meiner Geschichte. Gott wünscht sich, dass wir ihm nahe kommen. Er kommt uns ja auch nahe. Wer dann zum Abendmahl bleibt, kann es erleben. Wie schaut es jetzt aber mit der Erhörung der Gebete aus? Mir fällt hier eine Szene aus dem Film Bruce Allmächtig ein. Hat ihn jemand gesehen? Oh, wenige. Kurz erklärt, Bruce ist ein Moderator, der einen Job haben will und sich dafür am besten geeignet findet. Es passieren ihm Dinge, die ihn von oben ziemlich rasch nach unten führen. Und da hadert er mit Gott und glaubt, den Job Gottes könnte ich besser machen. Nun gut, er bekommt von Gott den Job überlassen, macht ziemlich viel Blödsinn, teilt mit seinem Ferrari die Straße, dass er da durchfahren kann. Also, und dann sitzt er am PC, an dem alle Gebete eingehen und weil es ihn nervt, die einzelnen Gebete zu lesen, gibt er als automatische Antwort, dein Gebet ist erhört ein. Tausende haben einen Sechser im Lotto und stürmen die Lottozentrale, weil es dafür eben nur mal 121,10 Euro gibt. Bruce merkt dann irgendwann, welches Chaos er anrichtet. Er kommt zu sich, wird demütig und am Ende geht alles gut aus. Also Gott kann gar nicht alle Gebete erhören. Wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch betet, ob ich jetzt bald mit der Predigt fertig bin, und jemand anders betet, er könnte doch noch länger predigen, wie soll sich Gott entscheiden? Ja. Gut, aber er kann nicht alle. Und zurück zum heutigen Text, Gott sagt es uns auch nicht. In einer anderen Übertragung heißt es dann, wer von euch, und da heißt es dann eher, welcher Vater. Und den Vater, der hier erwähnt wird, gibt seinen Sohn Brot und Fisch. Brot und Fisch waren die Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit, also zumindest in der Gegend, in der Jesus unterwegs war. Und auch beim Gleichnis mit der Speisung der 5000 geht es um Brot und Fische. Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Also Gott will uns Gutes geben. Er wird Gebete, dessen Erhörung nicht gut für uns ist, nicht so beantworten, wie wir es uns wünschen. Das ist ziemlich krass manchmal. So wie bei Paulus. Der hat ja auch mehrfach gebetet, dass Gott ihm den Stachel wegnehmen soll, der in seinem Fleisch steckt. Und Gott hat geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus hätte jetzt sagen können, ich sage es mal ganz jovial, deine Gnade kannst du dir sonst wohin stellen. Aber das macht er nicht. Er vertraut darauf, dass Gott den besseren Überblick hat. Er weiß, dass ein Leben mit Gott der beste Weg für ihn ist und bleibt. Zu dieser Einsicht zu gelangen, ist nicht immer leicht und ehrlich, auch ich denke mir manchmal, Herr, das könntest du doch anders regeln. Gerade dann, wenn ich für etwas besonders Wertvolles, Sinnvolles oder Gutes gebetet habe. Wie geht es euch denn so damit? Könnt ihr es glauben, dass Gott Gebete hört und dass dort, wo Gebete nicht erhöht werden, der gute Plan Gottes dahinter steckt? Könnt ihr Gott vertrauen? Könnt ihr euch auf ihn einlassen? Zu ihm aufschauen wie ein kleines Kind zu seinem Vater oder seiner Mutter, von denen es sich alles erwartet? Könnt ihr die Erfahrungen, die ihr mit Gebetserhörung oder eben Nichterhörung gemacht habt, gut einsortieren? Mir gelingt es manchmal gut und schneller, manchmal weniger. Oft komme ich zur Einsicht, dass es das, wofür ich gebetet habe, gar nicht wert war, Gott darum zu bitten und auch nicht gut für mich gewesen wäre. So wie in dem Märchen über die drei russischen Brüder. Jeder hat, wie im Märchen üblich, bei einer Fee einen Wunsch frei. Der erste wünscht sich ziemlich rasch, dass er ein wunderbares Haus mit großem Garten hat. Es ist so, er bekommt es, aber so ein Haus verursacht auch Kosten. Folgekosten, er muss Anschaffungen machen, Garten anlegen und so weiter. Er bekommt große Sorgen, wird nicht glücklich und krank und am Ende stirbt er. Der zweite ist dann vorsichtiger. Der wünscht sich, dass künftig jeder Wunsch in Erfüllung geht. Zack, es ist so. Und er wünscht sich alles Mögliche drauf los und er wollte auch schon immer eine Kobra haben. Die wünscht er sich, die beißt ihn und er kommt um. Der dritte ist sehr weise, hat gewartet, bis die anderen da ihre Wünsche hatten. Und er wünscht sich, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, sofern sie gut für ihn sind, und er lebte glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende. Nun dürfte die Aussage, dass es gut für einen ist, wenn ein nahestehender Mensch stirbt, nicht gerade tröstlich sein. Es tröstet auch nicht, wenn man sagt, vielleicht war es für den Sterbenden gut. Vieles wird man erst im Nachhinein, nach längerer Zeit verstehen. Der Christ, der mich am meisten geprägt hat, mein Freund und Vater in Jesus Christus, Leonard Dietz, hat mir den Psalm 73, die Verse 23 und 24 näher gebracht. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Viele und auch ich hatten damals gebetet, dass er den Krebs besiegen kann. Und sein Tod hat viele, obwohl die Gebete nicht erhört wurden, im Glauben gestärkt zurückgelassen. Ich habe erkannt, dass es Gott war, der mir diesen Freund und Vater geschenkt hat und dass Gott auch der Einzige ist, der das Recht hat, mir diesen Freund und Vater wiederzunehmen. Sicher, Gott erhört manchmal Gebete nicht so, wie wir es wollen, nicht dann, wann wir es wollen. Vielleicht komplett gegenteilig. Vielleicht so, dass wir erst nach Jahren erkennen und verstehen, dass Gott zu unserem Besten gehandelt hat. Aber ich will trotzdem und immer wieder wie ein Kind zu meinem Vater, zu Gott gehen und im kindlichen Vertrauen zu ihm beten, weil ich weiß, mein Gebet wird etwas bewirken. Und Gott meint es gut mit mir auch und gerade dann, wenn ich das am allerwenigsten bejahen kann. Ich bitte auch Gott immer wieder, dass er mir das Wollen und Gelingen dazu schenkt, dass er mir hilft, Dinge, Vorgänge mit seinen Augen zu sehen. Ich mache euch Mut, Gott zu vertrauen. Schließen möchte ich mit einer Geschichte. Die Geschichte ist von Wilhelm Busch, also nicht von dem Wilhelm Busch von Max und Moritz, sondern von dem Pastor Wilhelm Busch, der nach dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen geprägt hat. Da wird es auch wieder sehr persönlich, weil das Buch Jesus, unser Schicksal von eben diesem Pastor Wilhelm Busch war einer der Gründe, warum ich mich bekehrt habe. Die Geschichte, die Wilhelm Busch hier erzählt, spielt in den 50er Jahren. Ein Pfarrer dreht sich zur Tür um, eine etwas aufgeregte Frau kommt herein und poltert los. Sie wollen meine Nichte nicht konfirmieren. Der Pfarrer versucht zu beschwichtigen und sagt, setzen Sie sich erstmal. Ich will Ihnen in aller Ruhe die Sache erklären. Sehen Sie, Ihre Nichte, die seit dem Tod ihrer Eltern bei Ihnen wohnt, ist stark geistig behindert. Ich habe versucht, das Kind zu unterrichten, aber es hat nicht ein Lied behalten. Vom Katechismus ganz zu schweigen. Und da müssen Sie verstehen, dass ich das unbekannte Kind unmöglich zur Konfirmation zulassen kann. Die Frau unterbrach ihn. Das ist ja alles schön und gut. Aber jetzt will ich Ihnen sagen, Gott hat dieses arme, schwache Kind als Werkzeug benutzt, um unser ganzes Haus umzuwandeln. Der Pfarrer schaut erstaunt auf. Wie kam es denn dazu? Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Wir führen eine Wirtschaft. Ich muss offen bekennen, es herrschte bei uns ein übler, leichtsinniger Geist. Als meine Schwester vor einem Jahr starb, nahm ich meine Nichte in mein Haus auf. Das arme Kind tat mir leid. Viel Platz hatten wir nicht. Deshalb stellte ich noch ein Bett in die große Kammer, in der die beiden Mädchen schlafen, die in der Wirtschaft beschäftigt sind. Und nun geschah etwas Seltsames. Als das Kind am ersten Abend spät mit den Mädchen zu Bett ging, da faltete es seine Hände und betete den einzigen Spruch, den es behalten hatte. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Na, Sie können sich denken, die beiden Mädchen fingen an zu kichern und zu spotten. Aber die Kleine kümmerte sich nicht darum. Sie schlief ein. Und am nächsten Morgen betete sie ihr Sprüchlein aufs Neue. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Und wieder spotteten natürlich die beiden Mädchen. Als aber die Kleine am Abend wieder betete und eines von den beiden Mädchen anfing zu lachen, sagte das andere ernst. Du, dieses Kind hat recht. Das ist es, was uns fehlt. Ein reines Herz. Oh Gott, ja, das fehlt mir. Ich bete mit. Und wahrhaftig, das Mädchen betete auch, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Nach 3 Tagen betete auch die andere um einen neuen Geist. Und nun wissen Sie das besser als ich, Herr Pastor. Wenn man um den Heiligen Geist bittet, dann kommt er. Ich will's kurz machen, meine Mädchen wurden ganz anders. Ich fragte, wie kommt das, dass ihr so anders geworden seid? Da erzählten sie alles und sie sagten, wenn der Geist hier im Haus nicht anders wird, dann gehen wir. Nun, ich erschrak, sie hatten recht. Da fing auch ich heimlich an zu beten und heute sieht es bei uns anders aus, völlig anders aus. Mein Mann hält mit uns jeden Morgen eine Andacht. Wo früher der Teufel regierte, da regiert heute Gottes neuer Geist. Und das alles kam durch dieses Kind. Aufmerksam hatte der Pfarrer zugehört. Liebe Frau, sagte er tief bewegt, das Kind wird konfirmiert. Ja, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben und kindliches Vertrauen kann viel bewirken. Und es bedarf auch nicht vieler Worte. Ich bete. Herr, lass uns einfältig werden. Lass uns hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Schaffe in uns, Gott, ein reines Herz und schenke uns einen neuen gewissen Geist. Schenke uns ein eigenes persönliches Verhältnis zum Gebet und lass uns darauf vertrauen, dass du Gebete erhörst. Amen.